Es geht um den König. Ich möchte uns den Predigtext lesen. Er steht in Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Da Jesus geboren war, zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ zusammengekommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im Land Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Uns werden hier im Text drei Personengruppen bzw. Personen genannt. Da ist zunächst der König Herodes, dann sind da die Weisen aus dem Morgenland und da sind schließlich die Hohenpriester, Pharisäer und Schriftgelehrten. Jesus Christus wird in Bethlehem geboren und diese Stadt trägt den Beinamen, so wie wir es auch in der Lesung gehört haben, Ephrata, weil die Nachkommen Ephratas, das war die Frau von Kaleb, diese Stadt bewohnten. Und um eben dieses Bethlehem von anderen Bethlehems in Israel zu unterscheiden, nannte man es Bethlehem Ephrata. Und damals, zu dieser Zeit, regierte in Israel König Herodes. Er war der zweite Sohn des Idumäers Antipater und er war 73 vor Christus geboren. Dieser Antipater war auch schon Prokurator gewesen und er hatte seine beiden Söhne in die Amtsgeschäfte relativ früh mit eingebunden. Und so kam es, dass sich der Herodes dann das Wohlwollen der Römer dadurch erworben hatte, dass er ziemlich radikal gegen Räuber an der syrischen Grenze im Norden Israels vorgegangen war. Und so kam es, dass Cäsar ihn 47 vor Christus zum Prokurator über ganz Israel setzte und damit war er praktisch der König in Israel. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Auf der linken Seite seht ihr eine Büste dieses Herodes. Dieser Mann ist auch auf verschiedenen Münzen abgebildet und auch da mit lockigem Haar. Man kann also davon ausgehen, dass der wirklich so ein lockiger Mensch gewesen ist. Und auf der rechten Seite könnt ihr den Herrschaftsbereich des Herodes sehen. Der war also nicht ganz so groß wie ganz Israel früher, sondern das war ein etwas kleinerer Abschnitt, den er regierte. Herodes war ein kulturell sehr interessierter Mensch. Er war ein Mensch, der auch vor allen Dingen ja ein guter Diplomat war. Er war ein guter Redner, aber was er auch war, er war krankhaft eifersüchtig. Und grundsätzlich, einer seiner Wesenszüge war Misstrauen. Was er war auch ein großer Bauherr. Er hat unglaublich gerne gebaut. Die Stadt Caesarea Philippi hat er gebaut, Tiberias am See Genezareth hat Herodes gebaut. Und wir finden in unglaublich vielen Städten Gebäude, die Herodes errichtet hat. Also in Athen, Sparta, Tyrus, Damaskus, überall da hat der Mann gebaut. Das war anscheinend seine große Leidenschaft. Er war ein großer Bauherr. Aber das Größte, was er gebaut hat, und das bleibt wahrscheinlich vor allen Dingen für Israel und das Judentum in Erinnerung, er war der Erneuerer dieses prachtvollen Tempels. Auch davon habe ich euch ein Bild mitgebracht. Oben links seht ihr ein Bild vom Haupt- und Tempelbau. Auf der rechten Seite ist die Klagemauer zu sehen. Das ist das letzte Relikt aus der damaligen Zeit von dem Bau des Herodes. Und unten ist der herodianische Tempel zu sehen, wie der sich so in die Stadt einfügt. Das heißt also, dieser Tempel hat praktisch einen Großteil der Stadt Jerusalem für sich selbst beansprucht. Es war also schon ein sehr imposantes Gebäude. Er baute auch die Burg Antonia, er nannte diese Burg dann nach seinem Freund Marcus Antonius und er hat also Zirkusbauten an vielen Stellen errichtet, weil er einfach anscheinend gern gebaut hat. Was er eben aber auch war, und das habe ich eben schon erwähnt, er war unfassbar misstrauisch. Er hat zum Beispiel alle damals noch lebenden Makkabäer, das waren die Vorfahren seiner Frau, ausgerottet. Er hat eine Frau geheiratet mit Namen Marianne, also nicht Marianne, sondern Marianne. Die hat er geheiratet, hat er unglaublich geliebt, diese Perle. Aber er ließ zum Beispiel ihren Bruder Aristobul umbringen, weil er sie sagte, der Typ kann meinem Thron gefährlich werden, den muss ich ausschalten. Wenig später hat er die Marianne umgebracht, aus Eifersucht. Dann lässt er seine Schwiegermutter, die Alexandra, hinrichten. Alles das aus Eifersucht. Aber weil er eben auch panische Angst hat um seinen Thron, lässt er seine Söhne Alexander und Aristobul umbringen, weil er Angst hat, die könnten ihm seinen Thron streitig machen. Und noch 4 Tage bevor dieser Mann gestorben ist, hat er seinen Sohn Antipater, den er nach seinem Vater genannt hatte, umbringen lassen, weil er sagte, der könnte mir nach dem Thron trachten. Und das hatte das zur Folge, dass niemand von den Nachkommen von Herodes der nächste König nach ihm wurde, weil er die alle umgebracht hat. Das war also ein fürchterlicher Mensch in der Hinsicht. Dieser Herodes hat im Laufe seines Lebens insgesamt 10 Frauen geheiratet. Das hat die Juden zwar geärgert, aber das konnten die noch ertragen. Das größte Drama für das Judentum war es, dass dieser Mann als Edomiter den Königsthron für sich beanspruchte, der doch eigentlich einem Nachkommen des Königs Davids vorbehalten war. Also das Judentum war mit ihm nie einverstanden. Er war zwar zum Judentum übergetreten, aber das hat er nur aus dem einen Grund gemacht, weil er sich sagte, das ist diplomatisch clever, wenn ich mir die gut Freund mache. Also werde ich auch Jude, dann werden die mich lieb haben. Letzten Endes, im Jahr 4 vor Christus, stirbt Herodes der Große im Alter von 70 Jahren. So viel erstmal zu Herodes dem Großen. Hier im Text heißt es dann weiter, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Das Wort Weise müssen wir mit dem Wort Magoi übersetzen. Und da klingt so ein bisschen mit schon drin das Wort des Magiers. Wobei diese Leute nicht Magier im eigentlichen Sinne waren. In der Regel war es so, dass diese Menschen Priesterdienste versahen. Die wurden gehandelt wie Priester und arbeiteten oft auch in Tempeln. Und es waren wohlhabende Leute, es waren angesehene Leute. Und diejenigen, die hier den Herrn Jesus besuchen, die kommen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus Babylonien. Also weil es heißt aus dem Morgenland und das setzte man damals mit Babylonien gleich. Und die hatten auch eine Ausbildung in Heilkunde, in Dichtkunst, aber eben auch in Astrologie. Und diese Männer waren unglaublich begehrt als Ratgeber für Fürsten und Herrscher. Warum? Weil das einfach intelligente Menschen waren, die sich Gedanken auch über die Zukunft machten. Wie kommt es jetzt, dass diese Sterndeuter oder Magier, wie man sie auch nennen will, aus Babylonien nach Jerusalem kommen? Nun, in Israel war ja 70 Jahre im Exil gewesen in Babylonien und da war natürlich auch viel Wissen dort geblieben und die wussten dadurch eben auch davon, dass das Judentum auf einen Messias wartete. Das war für die klar, okay, also hier passiert etwas jetzt, was in Jerusalem sich vollziehen wird. Die Vorstellung, dass ihr die Namen dieser drei kennt und dass die Kaspar, Melchior und Balthasar lauten, das ist Geschichte, nennen wir es mal. Eine positive Geschichte, mehr ist es nicht. Also wie die geheißen haben, das wissen wir überhaupt nicht, es wird nirgendwo erwähnt. Und dass die nur zu dritt gereist sind, ist äußerst unwahrscheinlich. Weil die eben sehr wohlhabend waren, haben die normalerweise auch irgendwelche Bedienstete mitgehabt, die zum Beispiel auf der Reise für sie gekocht haben. Und nach dem Text hier in Matthäus 2 ist es ein besonders heller Stern, der sie aufmerksam macht darauf, dass in Israel ein König geboren worden ist. Und zwar, es handelt sich um eine dreimalige Konjunktion, und zwar im Mai, im November und Dezember. Und zwar darum, dass die Sterne Jupiter und Saturn zeitgleich zusammentreffen. Und diese Sterne sind insofern relevant und für diese babylonischen Sterne, da waren sie wichtig, weil Jupiter ist der Stern, der von Königen spricht, und der Saturn ist der Stern, der von Israel spricht. Also wenn der Königsstern erscheint, gemeinsam mit dem Stern der Juden, dann war die Kombination klar, es muss also irgendwo in Judäa ein König geboren worden sein. Aber Israel hatte schon viel früher von einem Stern aus Jakob gehört, der wurde nämlich von Bileam vorausgesagt in 4. Mose. Da heißt es, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel der Söhne Seths. Diese drei Sterndeuter gehen jetzt zu Herodes. Herodes, weil sie sich wahrscheinlich denkt, naja, bei dem können wir am ehesten erfahren, wo ein König geboren worden ist. Und als Herodes das hört, so heißt es im Text, da regt er sich auf und ganz Jerusalem mit. Aber warum regt sich Jerusalem auf? Das ist eigentlich ganz einfach. Die haben natürlich mitbekommen, dass der Herodes immer wieder Leute hat ausschalten lassen, die seinem Königsthron in irgendeiner Form gefährlich werden konnten. Und so haben die Angst gehabt, dass sie gesagt haben, wir wissen ja gar nicht, wie der Herodes jetzt reagiert. Wen lässt er denn jetzt ausschalten? Wahrscheinlich lässt er irgendwelche Menschen umbringen. Deswegen war das ganz Israel wirklich und beziehungsweise vor allen Dingen Jerusalem total in Aufregung, weil sie sich sagten, jetzt kann es passieren, dass der wieder hier irgendwo zuschlägt. Es kann aber auch sein, weil diese Weisen, diese Sterndeuter auch Priesterdienste versahen, dass sie vielleicht erst zu den Pharisäern und Schriftgelehrten gegangen sind und die gefragt haben. Aber als Herodes diese Information auf jeden Fall bekommt, versammelt er die Hohenpriester und Schriftgelehrten und fragt sie ganz bewusst, und das ist wieder interessant, er fragt, wo ist der Christus, wo ist der Messias geboren? Er spricht gar nicht von einem König. Er fragt, wo ist der Messias geboren? Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten können ihm natürlich aufgeben und sagen, der wird in Bethlehem geboren werden. Das wussten wir aus dem Alten Testament. Einige Sätze zu den Hohenpriestern, Pharisäern und Schriftgelehrten. Diese Männer waren damals die Top-Theologen. Das waren die, die das Alte Testament auswendig kannten. Spätestens in dem Moment, als irgendwelche Ausländer ankommen und sagen, passt mal auf, wo wird denn euer Messias, wo wird denn euer König geboren? Hätten die eigentlich wissen müssen, stopp, das muss der Messias sein. Das kann gar nicht anders sein. Als dann Herodes sich erkundigt und nach dem Christus fragt, spätestens da hätten die begreifen müssen, wer wird denn hier geboren? Es geht um den Messias. Die kannten das Alte Testament auswendig, die kannten vor allen Dingen diese ganzen messianischen Stellen aus dem Alten Testament auswendig. In 2. Samuel 5, Vers 2, das wussten die alle. Du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst sein über Israel. Jeder von denen wusste das. Eigentlich war diese ganze Situation ein Wink mit dem Zaunfall für die Pharisäer und Schriftgelehrten, der Messias muss jetzt geboren sein, es kann keinen Zweifel mehr geben. Dieser Hohenrat bestand aus 71 Mitgliedern. Und keiner von denen, zumindest wird uns nicht davon berichtet, keiner von denen kommt auf die Idee zu sagen, Mensch, es muss hier um den Messias gehen. Es muss hier um den Messias gehen. Es kann gar nicht anders sein. Aber Herodes ruft jetzt, nachdem er diese Informationen bekommen hat, diese Sterndeuter wieder heimlich zu sich und fragt sie, wann sie zum ersten Mal diesen Stern gesehen haben. Und diese Frage nach der Zeit, das könnte durchaus schon eine Erkundigung gewesen sein, weil Herodes ja wenig später, wird uns in Matthäus 2 dann berichtet, alle Jungen unter 2 Jahren in Bethlehem umbringen lässt. Dieser Mordplan ist schrecklich. Aber nur um die Relation deutlich zu machen. Bethlehem war ein kleiner Ort, Und das waren jetzt nicht Tausende von Kindern, Gott sei Dank, die dem zum Opfer gefallen sind. Das wären 10 oder 20 gewesen sein. Also nur der Relationswillen. Es ist schlimm um jedes einzelne Kind, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber das waren jetzt keine Tausende. Es betraf nur einen kleinen Ort. Und wenn der Herodes jetzt hingeht und sagt, alle Kinder unter 2 Jahren sollen getötet werden. Und wir davon ausgehen, dass der Herodes im Jahr 4 vor Christus gestorben ist, dann kann dieser Stern nicht später als 5 vor Christus erschienen sein. Und darum geht man davon aus, dass der Herr Jesus nicht im Jahre 0 geboren worden ist, sondern im Jahr 7 vor Christus. Das macht auch Sinn, dass der Herr Jesus im Jahre 0 geboren ist. Das war ein Rechenfehler des Abtes Dionysos. Der hat nämlich gesagt, er ist 745 Jahre nach der Gründung Roms geboren. Wie der darauf gekommen ist, weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, der Herr Jesus kann eigentlich nicht im Jahre 0 geboren worden sein, weil wir außerbiblisch so viel Wissen davon haben, dass eben der Herodes 4 vor Christus gestorben ist. Und wenn der das miterlebt hat, muss der Stern vorher da gewesen sein. Und wenn der Herr Jesus also geboren worden ist, dann wahrscheinlich doch vor 5 vor Christus, mindestens eher im Jahr 7 vor Christus. Und jetzt schickt der Herodes diese Sterndeuter wieder nach Bethlehem und sie sollen diesen König suchen. Und weil sie auf die Sterne angewiesen sind, gehen sie wahrscheinlich nachts, weil tagsüber leuchten auch da die Sterne nicht. Und der Weg, den sie zu reisen haben, ist nicht weit. Es sind ungefähr so 10 Kilometer. Und es heißt hier, dass der Stern Jupiter wahrscheinlich, weil das ein sehr heller Stern gewesen sein soll, ihnen voranzieht. Und dieser Stern zieht vor ihnen her und bleibt jetzt genau über dem Haus stehen, wo der Herr Jesus geboren wird. So. Funktioniert das? Habt ihr schon mal mit dem Fernglas oder sowas die Sterne beobachtet am Himmel? Meine Frau und ich haben das letztes Jahr mal gemacht, das war total cool. Und manche Sterne leuchten sehr hell, manche Sterne leuchten nicht ganz so hell. Aber ich habe mir sagen lassen, den Jupiter kann man, wenn man ein Auge dafür hat, finde ich, erkennen. Das heißt also jetzt, gut, wo der Jupiter steht, das wussten Astrologen wahrscheinlich aus dem FF, das wäre für die nichts Neues. Aber wie kommt es, dass dieser Stern ihn A, vor ihnen herzieht und den Weg zeigt und B, dann über dem Haus stehen bleibt, wo der Herr Jesus geboren wird? Kann das sein? Und ich sage, natürlich kann das sein. Es ist überhaupt kein Problem, dass das sein kann. Wer hat denn die Sterne geschaffen? Die Sterne hat Gott geschaffen. Der hat sie gemacht. Wenn der das schaffen kann, dass sein Sohn von einer Jungfrau geboren wird, dann kriegt er das dahin zu sagen, ich habe jetzt den Jupiter und der Jupiter leuchtet jetzt mal ganz charmant über dem Haus, wo mein Sohn geboren wird. Das ist doch kein Problem. Wenn ich den Worten der Bibel glaube, ist das kein Problem. Wenn ich es wissenschaftlich begründen will, dann stoße ich an Grenzen. Aber das stoße ich auch bei der Jungfrauengeburt. Wenn ich der Bibel nicht glauben will, glaube ich es nicht. Aber Tatsache ist, es ist doch Nacht, die sind nachts unterwegs. Jetzt stellen wir uns vor, Bethlehem, ein kleiner Ort, vielleicht 300 Einwohner. Wie viele Leute laufen nachts durch Bethlehem, dass du die mal fragen kannst, sag mal, ist bei euch hier ein König geboren worden? Da ist doch gar niemand. Dieser Stern hat über dem Haus geschienen, wo der Herr Jesus geboren worden ist. Anders kann es doch gar nicht sein. Und dann gehen sie in dieses Haus hinein und finden Maria, seine Mutter und fielen nieder und beten das Kind an. Es ist jetzt auffallend, dass plötzlich die Rede ist von einem Haus. Geboren wurde der Herr Jesus in Lukas 2 in einer Krippe. Aber wir können davon ausgehen, dass mittlerweile dieser ganze Boom rund um die Volkszählung so ein bisschen abgehebt ist und die drei immer noch in Bethlehem sind und jetzt in ein Haus umgezogen sind und nicht mehr im Stall wohnen, was sich ja nachvollziehen lässt. Du kannst ja auch ein kleines Kind nicht 2 Jahre lang irgendwo in der Futterkrippe legen. Das Kind wird ja auch größer, also das haut einfach nicht hin. Und jetzt machen die Sterndeuter genau das, was wir von Anfang an machen wollten. Sie huldigen diesem Kind. Man kann nicht sagen, dass sie es anbeteten. Es käme einem Ausländer nie in den Trichter, einen König anzubeten. Sie haben ihm gehuldigt. Und sie haben ihm die Geschenke mitgebracht, und zwar Gold. Gold wird schon in frühester Zeit als messianische Gabe angesehen. Und wir können davon ausgehen, da man Gold damals noch nicht so eingeschmolzen hat, dass sie wahrscheinlich Goldschmuck mitgebracht haben. Sie haben diesem Kind Goldschmuck mitgebracht, wertige Dinge. Als nächstes Weihrauch. Weihrauch ist das Harz des Weihrauchbaumes. Und der spielt im Kultus von Israel eine besondere Rolle und war ein Importartikel. Also in Israel selbst wohl wächst nicht so viel Weihrauch. Der wurde aus dem Jemen und anderen Ländern normalerweise importiert. War also was wirklich Kostbares und Teures. Und als drittes noch die Myrrhe. Myrrhe kommt in den Königspsalmen vor, in Psalm 45 unter anderem. Myrrhe ist eine Terebintenart und das Harz dieses Baumes kann man jetzt da verwenden. Es wird als Duftmittel gebraucht, es wird als Schönheitsmittel gebraucht. Man kann sich nämlich diese Myrrhe mit Olivenöl vermengen und dann kann man sich damit den Körper bestreichen. Dann duftet man auf jeden Fall klasse. Und wie lange dieser Duft anhält, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es muss ein toller Duft sein. Wenn ihr euren Frauen was Gutes tun wollt, kauft doch einfach mal ein bisschen Myrrhe, mischt Olivenöl dabei und schenkt es ihnen mal in einem Fläschchen. Vielleicht haben sie ja Freude dran, wer weiß. Also war ein kostbares Geschenk. Es war teuer. Das hast du nicht überall in jeder Ecke kaufen gekonnt. Und wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass Maria, Josef und der Herr Jesus wenig später nach Ägypten fliehen müssen, dann ist das, was hier geschenkt wird, nämlich Gold, Weihrauch und Myrrhe, die Reisekasse. Die mussten ja irgendwo von leben auf der Reise und somit waren die einfach gut versorgt. Die hatten Gold, Weihrauch und Myrrhe, das konnten sie eintauschen und dann konnten sie leben. Dann konnten sie existieren, auch in Ägypten. Und diese Geschichte endet mit den Worten, und weil sie im Traum von Gott die Weisung erhielten, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg nach Hause. Man kann davon ausgehen, dass die irgendwann morgens wieder losgezogen sind. Und wir wissen jetzt nur, sie sind auf einem anderen Weg, als sie hergekommen sind, gereist. Welchen, wissen wir so nicht, wäre Spekulation. Aber wichtig ist, sie erfahren nicht, wo der Herr Jesus ist. Der Herodes erfährt es von ihnen nicht. Und deswegen muss er eben diesen Mordplan hegen, damit er sich sicher sein kann, dass sein vermeintlicher Nachfolger ausgeschaltet wird. Wir haben es hier praktisch mit dreien zu tun. Da ist Herodes, der versucht mit aller Gewalt seine eigene Macht zu schützen und der geht dafür über Leichen, dem ist alles egal, Hauptsache er bleibt König. Dann haben wir diese drei Weisen, die kommen aus Babylonien an und wollen irgendeinen König verehren, sie finden ihn auch, fallen vor ihm nieder. Und schließlich die dritte Gruppe, Hohepriester, Pharisäer und Schriftgelehrten, und die begreifen nicht, wer der Herr Jesus ist. Und dabei geht es um den König. Und es geht nicht um irgendeinen König. Es geht um den König Jesus und der ist aller Ehre, aller Anbetung wirklich wert. Und dieser Jesus, der wurde kein Mensch, um letzten Endes als König Völker zu unterdrücken, seine Macht auszuspielen, sondern er wird König, um den Menschen zu dienen. Er wird später Blinde sehend machen. Stumme werden sprechen. Verkrüppelte werden plötzlich wieder gehen können. Er wird Wasser zu Wein machen. Er wird Dinge tun, die nur er tun kann, weil sie die Wunder und Zeichen des Messias sind. Und er wird noch zweimal als der König Israels in der Bibel bezeichnet. Einmal, als er im Triumph in Jerusalem einzieht, da rufen die Menschen zu, Hosianna, gelobt sei, kommt der König im Namen des Herrn. Und schließlich noch einmal, als er am Kreuz hängt, da verspotten ihn die hohen Priester und Schriftgelehrten, er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Sie begreifen von Anfang bis zum Ende nicht, wer dieser Jesus wirklich ist. Und das Ende seines Lebens ist die bedeutendste Tat. Er stirbt für die Sünde der Menschen, er lässt sein Leben für die Menschen, die an ihn und sein Opfer glauben. Und diese Gnade, die soll auch dir und deinem Leben gelten. Der König Herodes, der wird den Kampf gegen den Messias verlieren, nicht weil der Herr Jesus irgendwelche übernatürlichen Mächte einsetzt, sondern weil Gott ihn schützt und bewahrt, weil er Großes mit ihm vorhat. Das Ende ist letzten Endes das Entscheidende, das Ende des Lebens des Herrn Jesus, weil er da für die Sünde, für deine und meine Schuld stirbt. Und bis dahin bewahrt ihn Gott. Aber von Anfang bis zum Ende seines Lebens besteht die Gefahr, dass man ihn töten will. Herodes trachtet ihm nach dem Leben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben nie erkannt, wer er ist. Und diese ausländischen Ständer kommen und huldigen ihm. Und die Frage ist heute Morgen einfach die, wie stehst du zu diesem Jesus? Wie stehst du zu Jesus? Er ist nicht nur irgendein König. Er ist Herr und er ist Gott. Und in ihm wird der allmächtige Gott Mensch. Dieser König Jesus ist der treueste Begleiter, den du dir für dein Leben vorstellen kannst. Er ist der zuverlässigste Helfer. Wenn du mit ihm lebst, hast du jemals schon erlebt, dass er versagt hat, wenn es um dich und dein Leben ging? Er ist ein gnädiger Richter. Er ist so gnädig, dass er dir Sünde vergibt. Er vergibt dir dein Ablehnen Gottes. Er vergibt dir die Schlechtigkeiten deines Herzens, weil er gnädig ist. Er ist Weg, er ist Wahrheit, er ist Leben und er ist der König der Welt. Und ihm soll auch dein Leben gehören. Das letzte Wort über diese Welt, das hat nicht irgendein Politiker. Das letzte Wort hat der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und dem sollst auch du gehören. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, wir wollen dir danken dafür, dass du Mensch geworden bist. Du bist auf diese Erde gekommen, du hast Menschsein auf dich genommen, obwohl du es doch eigentlich gar nicht nötig hattest. Und du bist Mensch geworden für uns. Deine Menschwerdung galt uns, weil du bereit warst, sogar für uns zu sterben, für unsere Schuld, für unser Ablehnen Gottes, für all das Böse, was wir in Taten und Worten, aber auch in unserem Herzen tragen. Du hast das alles mitgenommen an dein Kreuz und dafür können wir ja nur dankbar sein. Und darum gebührt dir alle Ehre, alle Anbetung und alles Lob, weil du der Herr aller Herren bist und weil du der König aller Könige bist. Du bist der, der am Ende diese Welt regiert. Und dafür wollen wir dir danken. Und wir wollen dir danken, dass wir, wenn wir an dich glauben, dir gehören dürfen. Dass du dich selbst um unser Leben kümmerst, dass du dich unser annimmst, dass du da bist. Darüber loben und preisen wir dich. Amen.